herzlich willkommen zur 26. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der Chocobo, Chris Hexerbeer. Yeah,
yeah, yeah. So klingen Chocobos.
Ja. Okay, ich könnte es nicht kontrollieren, ich sag's dir. Du hättest jetzt auch grunzen können wie ein Schwein, ich hätte es auch glauben müssen.
Chris, wie geht's dir?
Ausgezeichnet, lieber David, wie geht's dir?
Ja. Gibt jetzt ein bisschen mehr Sonne in Österreich, was irgendwie ganz nett ist. Es ist nicht mehr so dieser komplette Hochnebelschleier. Tage werden auch wieder länger gefühlsmäßig. Ja. Und ja, ich habe doch die Hoffnung, dass es jetzt langsam Licht am Ende des Tunnels von diesem Corona-Scheiß gibt.
Ja.
Es nervt ziemlich, aber Gott sei Dank gibt es so ein schönes Hobby wie Videospiele, dass wir uns da ein bisschen ablenken können. Ja. Wobei, es gibt gar nicht so viel gerade zu zocken. Es gibt vielleicht ein paar alte Spiele nachzuholen. Chris, du hast, glaube ich, weitergemacht bei Final Fantasy.
Absolut. Also ich bin kurz vor dem Ende von Final Fantasy 15 und kann jetzt abschließend noch ein paar Worte dazu sagen.
Kurz vor dem Ende heißt was? Wie lange hast du es jetzt gespielt, circa stundenmäßig?
20 bis 25 Stunden.
Ah, ist okay.
Die Geschichte ist nicht so lang wie Rollenspiel typisch üblich, sagt man das so? Egal.
Wie bei den westlichen RPGs vielleicht.
Ja, für ein japanisches Spiel ist die Story relativ kurz. Wie schon in der letzten Episode erwähnt, ist sie japanisch Hanebüchen zum Haare raufen. Und das Einzige, was mich jetzt wirklich noch bei der Stange gehalten hat, war das durchaus optisch oder visuell interessante und taktisch irgendwie auch interessante Kampfsystem.
Ja.
Das nimmt dann im Verlauf der Geschichte überdimensionale Proportionen an. Also da gibt es Kämpfe, die erinnern mich straight an Dragon Ball. Also wirklich, wo man durch die Luft plötzlich fliegt und alles ist in Echtzeit und man kämpft gegen Götter. Und es hat auf jeden Fall seine emotionalen Story-Höhepunkte, die werden getroffen, aber alles andere an dem Spiel ist wirklich zum Haare raufen komisch.
Aber trifft es dich auch emotional als Newcomer zu der Serie oder hast du ständig das Gefühl, dass du irgendwie überfordert bist mit der Welt und mit den Charakteren?
Doch, ja. Ich habe nur davor einen einzigen Final Fantasy Teil gespielt. Das war der 13. vor 10 Jahren jetzt. Das klingt unglaublich eigentlich. Aber selbst als Anime- und Japan-Lover ist mir das einfach zu viel. Du wirst mit so vielen Namen zugeschissen. Und das brauche ich nicht. Das braucht auch die Story nicht. Und ja, es würde dem Spiel besser tun, weniger sein zu wollen. Also es will, wie gesagt, für Fans und Einsteiger da sein. Und das ist ein zu ambitioniertes Ziel, weil dabei verliert es komplett den Fokus.
Es ist immer ein schwieriger Spagat, ja.
Genau. Und wie gesagt, abschließend, das Kampfsystem ist wirklich für ein Final Fantasy, das normalerweise rundenbasiert ist, echt gut. Und es macht echt Spaß. Es geht ja bei Spielen, ich meine, wir raunzen immer viel und wir hypen auch gerne, aber es geht beim Spielen eigentlich, oder wir reden über Stories, aber es geht um den Spaß. Macht ein Spiel Spaß? Und ja, irgendwie macht Final Fantasy 15 doch Spaß. Und ich wünschte, ich könnte das über den Rest des Spiels sagen, aber so bleibt es einfach eine nette Spielerfahrung. Jeder, der für Final Fantasy was über hat, dem würde ich das empfehlen. Allen anderen würde ich vielleicht zu einem anderen Teil raten, wie zum Beispiel den 7., das Remake vom 7., das ich als nächstes angehen werde.
Es ist so, also was ich da jetzt raushöre, ist jetzt nicht das große Bedauern, dass du erst jetzt in diese Serie quasi reingefunden hast. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, soll ich es wagen? Soll ich es wagen? Weil Final Fantasy 16 sieht verhalten interessant aus für mich. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich eher, wenn, mit Final Fantasy 7 anfangen, weil das halt so hoch gehypt wurde. Und viele sagen halt, es ist neben Demon's Souls eines der, wenn nicht sogar das beste Remake überhaupt. Und Resident Evil 2, da hört man auch sehr, sehr viel Positives. Kann ich auch bestätigen, Resident Evil 2 war großartig. Mhm. Aber ja, also vielleicht gebe ich tatsächlich Final Fantasy 7, wenn es irgendwann einmal im Angebot dabei ist für 20 Euro. Vielleicht nehme ich das mal mit.
Genau.
Schauen wir mal. Aber Chris, du hast noch ein anderes sehr japanisches Spiel gezockt, was, glaube ich, auch in der PlayStation Plus Collection dabei ist.
Genau. Ich mache weiter mit meiner japanischen Tour durch die PS Plus Collection mit Monster Hunter World.
Ja.
Monster Hunter ist eine Serie, die mich an und für sich eigentlich schon immer interessiert hat. Nur bin ich nie wirklich zu dem PS2-Spiel gekommen, das es damals gab. Und alle anderen Teile sind, glaube ich, auf Nintendo-Konsolen oder Handheld verschollen.
War vor allem immer ein DS-Spiel, soweit ja,
genau,
ich das weiß. Ja,
genau, genau. Ja, und boah, was soll ich sagen? Monster Hunter macht so viel Spaß, dass sogar meine Freundin mitspielt.
Oh, wow.
Das heißt was.
Tun wir es vielleicht ein bisschen aufstückeln. Fangen wir auch hier mal an beim Kampfsystem. Es hängt ja, glaube ich, sehr davon ab, welche Waffe du verwendest. Und das soll ja sehr variantenreich sein. Ist das so?
Genau, genau. Also es gibt in Monster Hunter World, ich nehme mal an, dass es in den restlichen Teilen auch so ist, Dutzende Waffen. Mhm. Und speziell in der Version, die ich jetzt spiele, da ist dieses Iceborne Add-on oder diese Erweiterung schon mit dabei.
Ja, ja.
Das heißt, als Einsteiger für die Hauptgeschichte von Monster Hunter World, der Basisversion, bekommst du als Einsteiger ein spezielles Armor-Set und einen speziellen Skill-Tree für alle deine Waffen, damit du leichter zum Iceborne-Content kommst, wo du dann wirklich gefordert bist. Ich will nicht sagen, dass Monster Hunter World zu leicht ist, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass man nicht wirklich Leute braucht, um die Hauptstory-Missionen abzuschließen. Es kann aber, wenn du alleine loslegst, durchaus schon mal 30 Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis du ein Monster gefunden und erledigt hast. Und manchmal haben diese, oder ich glaube fast immer, haben diese Quests, bei denen du Monster jagen musst, Zeitfenster. Diese Zeitfenster sind aber sehr großzügig, manchmal so 50 Minuten, aber das kann dann echt schon knapp werden, wenn du mal 20 Minuten einem Monster hinterher nicht, ja, du musst es suchen, du musst die Spuren am Boden finden und dann dich die Feuerfliegen, die du mit hast, leiten dich quasi dann zu dem Monster auf der Karte. Und auch da unterscheidet sich Monster Hunter dann vom Jagen zum Explorieren der Karte, weil die Welt an und für sich wunderschön designt ist. Also da, im Gegensatz zu Final Fantasy, macht das Erkunden wirklich Spaß, auch weil du natürlich gezwungen wirst zu erkunden. Du deckst so die Karte auf, bekommst neue Research-Basen, das heißt, du kannst dann von dort aus, von diesen Research-Basen anfangen, die Monster zu suchen oder zu jagen. Das heißt, du kommst immer weiter in die Welt hinein, deckst immer mehr Gebiete auf, die nicht direkt miteinander zusammenhängen, sondern es gibt eine Art Kontinentalkarte, von der aus du dann in diese Gebiete reinfliegst, sozusagen. Ja, genau. Ja, hast du noch Fragen? Mehr Fragen?
Eigentlich nicht, nein.
Okay.
Monster Hunter, ich habe ewig überlegt, weil es ist eigentlich vom Kampfsystem und von diesem Looten und es geht ja darum, dann natürlich die Monster zu töten und dann lasst dieser Drache diese Schuppen fallen und mit den Schuppen kannst du dir dann ja irgendwie eine neue Rüstung craften und ba und upgraden. Das ist ja genau meins, Chris. Das ist ja genau diese Loot-Spirale, die ich so liebe. Aber auch bei Monster Hunter hatte ich immer das Gefühl, das ist mir vom Stil einen Ticken zu überdreht und japanisch. Ja. Deswegen habe ich dann eher Dauntless gespielt, was eigentlich wie Monster Hunter Light ist. Es ist Monster Hunter nur viel zugänglicher, viel leichter. Free-to-play übrigens. Es ist trotzdem super. Also Dauntless ist ein tolles Free-to-play-Spiel, was ich stundenlang gezockt habe. Das ist vielleicht meine letzte Frage. Ist Monster Hunter World zugänglich?
Sehr, ja.
Ja?
Ist es ja, so? Ja, schon.
Okay.
Also sie machen es, wie gesagt, den Einsteigern von dieser Complete Edition machen sie es extrem leicht. Ich bin kompletter Einsteiger zu der Serie und komm spielend durch, um ehrlich zu sein, weil du nicht so viele Möglichkeiten hast, was das Aufleveln von Waffen angeht. Es gibt einen speziellen Skilltree, den die eingeführt haben, der alle anderen in den Schatten stellt. Bis du zu der Erweiterung, bis du zu Iceborne kommst und dieser neuen Welt, wo ich jetzt noch nicht bin. Und so weit macht es einfach Spaß, egal ob Leute dabei sind oder nicht. Es ist ein sehr komplexes Game, was zum Beispiel die Kämpfe mit Monstern angeht. Du hast die Möglichkeit, je nach Waffenwahl, zum Beispiel auf den Rücken des Monsters zu springen. Meine Lieblingswaffe ist persönlich so eine Art Doppellanze. die dann meinen Charakter nimmt und wie ein Stabhochspringer, die in den Boden rammt, auf den Rücken des Monsters springt, sich dort festhält und du kannst ihn dann so richtig einheizen. Sollte sich das Monster wehren und dich abwerfen, kannst du mit rechts zwei, wie, weiß ich nicht, in Sekiro, kannst du dich zurückziehen auf den Rücken des Monsters, wenn du schnell genug bist, und dann weiter auf das Monster einprügeln. Irgendwann wirft es dich dann ab und es kriecht dann, weil du die Lebensanzeige dann nicht siehst, hat mehrere Phasen und die kannst du ganz deutlich erkennen. Also das, die schleichen dann nach einer Zeit wirklich und wollen fliehen und haben nicht mehr die Kraft und du prügelst einfach sie martialisch zu Tode, wie es so sein soll halt.
Es ist, wie ist denn das Kampfsystem so? Macht das, also mit was kann man das vergleichen?
Es ist ein, wie ein Hack'n'Slash, Action-Adventure, so wie God of War, so, ganz klassisch. Es haut aber ordentlich rein, also die Hits, die sitzen, und das ist mir wichtig. Es gibt eine große Auswahl. Ich habe meine persönliche Lieblingswaffe gefunden. Ich weiß nicht, wieso Leute in diesem Spiel überhaupt mit Bogen oder Schießgewehren, die gibt es nämlich auch, spielen würden. Wenn man fantastische Großschwerter haben kann oder irgendwie diese überdimensionalen Lanzen, mit denen man als Stabhochspringer auf Monster reitet.
Ich finde lustigerweise nämlich gerade die Fernkampfwaffen bei Monster Hunter haben mich immer am meisten gereizt, ehrlich gesagt.
Oh,
ja,
okay.
Weil ich finde, das passt so zu einem Jäger halt einfach, weißt du, weil du halt dann doch irgendwie exotische Monster jagst, passt das irgendwie so zum Jäger-Style. Mhm. War cool. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das vielleicht mal anschauen soll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe gerade nicht die Kraft für so ein Spiel.
Verstehe ich. Es ist auch sehr japanisch.
Es klingt doch nach einem sehr interessanten oder guten Podcast-Spiel,
das
weil ich denke, die Story ist nicht zu...
Die Story ist da und das
welche
war's.
Story, ja genau. Ja. Ja, sehr schön. Tatsächlich habe ich jetzt auch gerade wieder ein neues, altes Koop-Spiel für mich entdeckt, Tris.
Ja.
Weil wie gesagt, offenbar gibt es gerade nicht viel zu spielen, das heißt, wir fallen wieder in alte Spiele rein. Fortnite macht gerade Spaß mit Kumpels, hat gerade irgendwie Warzone abgelöst.
Habe ich auf Instagram gesehen.
Ja. Es taugt gerade irgendwie. Ich bin sau schlecht in Fortnite, vor allem was das Bauen angeht, aber es macht halt trotzdem irgendwie Spaß und es ist so easy. Und es ist das erste Spiel, was ich in 120 FPS spiele.
Wow.
Ja, gibt einen 120 FPS Modus, PS5 und ich glaube auch HDMI 2.1 vorausgesetzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man HDMI 2.1 braucht, aber ich hab's, glaube ich. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so den Mordsunterschied gemerkt. Den Unterschied merkst du ähnlich wie bei Spider-Man erst, wenn du zurückgehst. Wenn du den 120 FPS-Modus abdrehst auf 60 FPS und plötzlich fühlt sich 60 FPS wie Gekrieche an. Also ich übertreibe jetzt, aber du merkst es halt dann erst, wenn du es nicht mehr gewohnt bist. Mhm. Ich habe Resident Evil 7 für satte 10 Minuten gezockt, dann habe ich Angst bekommen.
Ah ja, genau.
Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil Resident Evil 2, das Remake, fand ich so geil und schon auch gruselig, aber es war zum Aushalten. Resident Evil 7, du machst dieses Tutorial, du fährst in diesen Wald oder in diesen Sumpf, besser gesagt, hinein und dann kommt so ein Haus, in das du rein musst. Und kaum war ich drin in dem Haus, habe ich abgedreht. Wenn man dachte, holy fucking shit, ich kann das nicht. Das ist so dunkel da drin und das ist so scary. Und ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich habe ich Bock auf Resident Evil 8, aber ich glaube, auch das Spiel wird bei mir nicht passieren. Also weiß nicht, vielleicht ist die Third Person Resident Evil, die klassischere Resident Evil Erfahrung vielleicht mehr für mich. Und ich glaube, ich werde irgendwann Resident Evil 3 nachholen und ich freue mich auf Resident Evil 4 als Remake.
Oh, ja.
Aber eine andere Sache, Chris.
Ja.
Wir haben, ich glaube, im Oktober angefangen, über ein Spiel zu reden, was wir dann relativ lange, oder ich habe es relativ lange gezockt, du eher weniger. Wir haben es dann bald einmal liegen gelassen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal kurz ein Update-Check. Und zwar habe ich mal wieder in Marvel's Avengers reingeschaut. Und zwar habe ich die Erweiterung gezockt, nämlich mit Katie Bishop. Es ist ein neuer Charakter rausgekommen. Und ich habe mir gedacht, oh so, ich will mir das jetzt anschauen, weil Katie Bishop ist ein Charakter, zu dem habe ich null Verbindung. Zu dem hat keine Sau irgendeine Verbindung. Für mich ist es immer noch ein Rätsel, warum man mit Katie Bishop anfängt. Aber das wird offenbar Storygründe haben. Und tatsächlich, Katie Bishop ist jetzt da mit so einem kleinen Story-Erweiterung. Die Story-Erweiterung kann man in einer Sitzung durchspielen und erzählt die Geschichte vom Hauptspiel weiter. Das ist ganz nett gemacht, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, es ist sehr kurz. Es dauert vielleicht 2-3 Stunden, bis man dann diese Story-Erweiterung durch hat. Also es ist jetzt nicht mehr. Andererseits, das Ding ist gratis. What do you want?
Okay.
Und das Hauptding ist tatsächlich der Charakter. Und holy shit, Chris. Katie Bishop rockt. Und okay, sie ist vielleicht der coolste Charakter im Spiel gerade.
Was?
Und ich bin gerade wirklich ein bisschen, ich bin gerade sehr überrascht, weil ich bin gerade wieder ein bisschen reingekippt in das Spiel, weil Godfall habe ich jetzt nach knapp 30 Stunden liegen gelassen. Mhm. Das war cool, jetzt lassen wir es liegen. Und Marvel's Avengers hat mich gerade wirklich gehuckt. Und ich habe jetzt wirklich gerade wieder, während ich Podcasts höre, ich habe Marvel's Avengers gezockt und Kate Bishop jetzt auf Level 50 gebracht. Und jetzt habe ich dann doch irgendwie Bock, sie auf dieses Lichtlevel irgendwie hochzuziehen. Und ich habe jetzt wieder angefangen, mit den anderen Charakteren zu spielen. Und ich kann nur sagen, das einzig, nicht das einzig Richtige, aber das, was Marvel's Avengers so toll macht im Vergleich zu anderen Charakteren, zu anderen Spielen, Entschuldigung, ist, dass die Charaktere sich so unterschiedlich spielen. Mhm. Weil mit Kate Bishop hast du jetzt keinen reinen Fernkampfcharakter, aber du kannst sie spielen wie einen reinen Fernkampfcharakter, was du vorher nicht wirklich hattest, auch nicht mit Iron Man. Und sie ist eine wirklich coole Bogenschützin. Du kannst zwischen verschiedenen Munitionstypen wie bei Iron Man herumschalten. Du kannst dich zum Gegner hin teleportieren. Du kannst extrem coole Spezialpfeile einsetzen. Du hast wirklich so ein richtiges Ninja-Style-Gameplay, was sich wirklich abhebt, deutlich abhebt zu den anderen Charakteren. Und ich bin wirklich draufgekommen, es ist so ein Unterschied, ob du jetzt Thor bist oder Iron Man oder Hulk oder Kate Bishop. Und das macht Spaß. Ja, es bleibt nach wie vor immer dieselben Levels, immer dieselben Aufgaben. Okay, jetzt ist ein bisschen was dazugekommen. Es sind ein bisschen neue Gegner dazugekommen. Und ich glaube, ein neuer Endgegner ist dazugekommen durch Kate Bishop. Mhm. Aber fuck it, das macht Spaß. Und das Beste, was ich sagen kann, es läuft so gut jetzt auf der PS5. Es ist genau so, hätte es immer laufen sollen. Ganz flüssig mit 60 FPS, ohne irgendwas. Und das ist noch nicht mal das PS5-Upgrade. Ja, die Ladezeiten sind so kurz, es läuft so fein. Dadurch macht das Kampfsystem viel mehr Spaß, weil es war vorher auf der PS4 so frustrierend, weil du wirst dauernd von irgendeinem Scheiß getroffen und durch die Luft geschleudert und stirbst, obwohl du irgendwie gefühlsmäßig nichts dagegen machen kannst. Ja. Aber jetzt, weil es so flüssig ist, kannst du wirklich ausweichen und kannst kontern und kannst das Kampfsystem wirklich so nutzen, wie es eigentlich angedacht ist. Und dadurch macht es viel mehr Spaß. Und ganz ehrlich, ich bin gerade sehr gehypt für die Zukunft von diesem Spiel, weil wenn ein Charakter wie Kate Bishop es schafft, mich so reinzuziehen, was ist dann, wenn ein cooler Charakter kommt wie Spider-Man? Ja. Oder stell dir mal vor Doctor Strange. Oder stell dir mal vor Vision oder Wanda, weißt du, die halt richtig krasse Fähigkeiten haben. Wie krass müssen die Fähigkeiten von Doctor Strange sein in diesem Spiel? Und wir wissen ja, dass das kommt.
Wissen wir das?
Ja, das ist geleakt. Okay. Also eigentlich alle Charaktere, die kommen, sind geleakt worden. Und das verspricht sehr, sehr viel Großes, um ehrlich zu sein. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass Ende 2021 dieses Spiel ein Comeback feiern wird.
Okay.
Weil dann hast du doppelt so viele Charaktere, dann hast du doppelt so viele Bossgegner und Levels und dann auf einmal ist es, glaube ich, das ist halt immer, es war bei Destiny genauso, das war irgendwie, das hast du immer bei so Games as a Service Spielen, dass die irgendwann auf einmal gut werden. Und ich glaube einfach auch, 2020 war ein furchtbares Jahr für Marvel, es ist kein einziger Film rausgekommen, da war halt auch das Hype-Level sehr gering. Du wirst jetzt es geht diese Woche los mit WandaVision, der Serie. Ich glaube, 2 Monate oder 1 Monat später kommt dann Falcon and Winter Soldier. Ich glaube, dann kommt Loki, die Serie. Und wenn sie diesen Hype mitnehmen und dann die Charaktere dazu veröffentlichen, glaube ich, und dann die offizielle Next-Gen-Version auch noch dazu kommt, ich glaube, dann haben sie viel Rückenwind, um das mitzunehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde, das könnte man nutzen, das sollte man nutzen, weil sie haben viel zu viel Geld in dieses Spiel gesteckt, was momentan eine richtige Enttäuschung ist. Weißt du, einfach finanziell gesehen, Fans waren sehr enttäuscht. Aber ich kann nur sagen, dass das Grundsystem, das Kampfsystem, was da steht und dass diese Charaktere sich so unterschiedlich spielen, das ist da. Und ich kann es nur jedem empfehlen, dem noch einmal auf der PS5 jetzt eine Chance zu geben. Es gibt keine technischen Probleme mehr und es macht wirklich Spaß, Chris.
Das ist das Wichtigste, ne? Es macht Spaß, es kann jeder Trash-Talken über Avengers. Oder warum das in unserer Top-Liste ist, wurde ich gefragt. Ja, weil es Spaß macht einfach. Ja. Weil die Story gut erzählt war. Man muss sich da nicht immer rechtfertigen. Mhm. Und wie du richtig sagst, solche ambitionierten Projekte, die in Richtung Destiny gehen, und Destiny ist ja auch nicht ohne Probleme gelauncht.
Oh Gott, nein.
Nein, das sind alles halt Fundamente für die Zukunft. Du hast es komplett richtig gesagt, dass es gibt so viele Charaktere, die sie hinzufügen können und so viele Updates, die noch kommen werden, die das Spiel verbessern, die vielleicht noch grundlegende Dinge ändern, um noch mehr Leute ins Boot zu holen. Aber ich bin mir sicher, dass auch in 3 Jahren Avengers noch gespielt wird. Vielleicht mehr denn je.
Ich bin auch sehr gespannt, weil diese Story-Erweiterung, die verspricht Großes, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber du merkst so richtig, okay, die Hauptstory war jetzt quasi wie der erste Avengers-Film. Es kommen alle zusammen und du merkst, oh shit, das geht in Richtung großer Endkampf. Okay. Und das Einzige, was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass der nächste Charakter, das ist schon angekündigt, halt Hawkeye sein soll. Und ich denke mir, what the fuck? Du hast gerade Katie Bishop, die Tochter von Hawkeye, die kämpft mit Schwert und Bogen. Und jetzt darfst du mal raten, womit Hawkeye kämpft. Also ich kann mir, ich hätte mir nie gedacht, dass sie einen Charakter wie Katie Bishop cool machen. Es ist ähnlich, bisschen wie bei, wie hieß die noch schnell? Miss Marvel, Kamala Khan. Wo ich mal gedacht habe, geh mal nicht am Arsch mit dem Charakter. Und auf einmal finde ich die so cool. Und auf einmal ist es einer meiner Lieblingscharaktere. Und genauso bei Katie Bishop, wo ich mir denke, wer will die Tochter von Hawkeye spielen, wenn man den Hawkeye selber spielen kann? Und Katie Bishop, sie geben ihr so viel Personality und ihre Gespräche mit Iron Man sind echt cool, dass du denkst, oh shit, die ist cool. Und auch Katie Bishop bekommt eine Disney-Plus-Serie. Und das, also wenn das so ineinander greift, da ist viel Potenzial da. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass du halt der nächste Charakter, dass das wieder ein Bogenschütze ist. Ich denke mal, hey komm, warum nicht Black Panther oder eben WandaVision, wenn die Serie schon rauskommt jetzt diese Woche. Ja. Aber wenn sie es durchziehen, alle 2 Monate ein neuer Charakter, hey, ich bin alle 2 Monate am Start, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt auf den Charakter an. Aber wie gesagt, wenn sie Katie Bishop, einen Charakter, der mir scheißegal ist, so cool machen, dann bin ich echt gespannt, was sie mit Spider-Man machen.
Mhm. Bin ich auch gespannt.
Ja. Sehr schön. Chris, so viel dazu. Kommen wir zum News-Ticker, bitte. Weil Marvel sind ja nicht die einzigen, die ein Koop-Spiel am Start haben. Es ist tatsächlich auch DC mit Gotham Knights. Das soll jetzt irgendwann dieses Jahr rauskommen, glaube ich, wenn Corona oder andere Verschiebungen da keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir haben es ja gesehen, Gotham Knights.
Oh Mann.
Kein wirklicher Nachfolger von Arkham Knight, was komisch ist. Es ist ein neues Universum, sieht aber vom Stil her genauso aus. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. Jedenfalls die Newsmeldung dieser Woche ist, dass sie gesagt haben, dieses Spiel wird ein neues Kampfsystem haben, was halt sehr an Koop angepasst ist. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Erwartungen sehr, sehr drosseln. Im Sinne von, das hat wirklich mit Arkham nichts mehr zu tun. Also ein bisschen, es ist nach wie vor das Batman-Universum, aber es ist ein eigenständiges Universum und ich glaube, sie wollen sich da wirklich ganz klar abgrenzen und sagen, das ist jetzt nicht mehr das Arkham-Kampfsystem, bitte nicht enttäuscht sein, wenn ihr das dann seht und spielt. Es ist was Neues und das Arkham-Kampfsystem, haben sie halt mehr oder weniger gesagt, im Koop ist das schwer umzusetzen, dass es genauso gut läuft und das ist ein Koop-Spiel, nicht täuschen lassen. Für mich, also mich erinnert es frappierend an Marvel's Avengers.
Ich wollte also das Gleiche sagen.
Es ist eigentlich dasselbe. Es ist auch ein zahlenbasiertes Kampfsystem. Es wird Loot geben. Es soll mehrere Charaktere geben. Das Problem ist, was ich mit Gotham Knights habe, ist, dass mir die Charaktere zu ähnlich sind.
Ähnlich, ja.
Weil ich glaube, zwischen Robin, Nightwing und Batgirl ist es halt dann wäh. Also ich finde, das ist ein ganz klarer Pluspunkt für Marvel's Avengers, dass einfach Thor und Hulk und Hawkeye so unterschiedlich sind vom Kampfsystem her. Ich frage mich wirklich, wie sie da die Abwechslung reinbringen wollen. Aber ich glaube auch, dass sie mit Gotham Knights so eine ähnliche Basis erschaffen wollen wie bei Marvel's Avengers. 100%. Das sollen die Leute auch noch in 3 Jahre spielen. Und hey, irgendwann kommt dann vielleicht, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber vielleicht kommt irgendwann mal Green Lantern und vielleicht kommen irgendwie mal andere aus der Justice League dazu. Ich meine, ich glaube, sie werden es eher mal aufs Batman-Universum beschränken. Was mir ein bisschen Sorgen macht, weil, vielleicht ist dann Batman doch nicht tot und dann kannst du irgendwann mal Batman spielen. Aber wird sich Batman wirklich so anders spielen als Batgirl und dann kommt Batwoman und dann kommt, weißt du, also für mich ist, was das angeht, ist jetzt wenig Varianz gegeben. Wie siehst du das, Chris?
Schwierig, weil das Batman-Arkham-Universum, also speziell das Kampfsystem war genredefinierend fast. Und wurde von ganz, ganz vielen Spielen adaptiert. Also wenn man sich Spider-Man anschaut.
Absolut.
Ist eines der, vielleicht das meistverkaufte PlayStation-Spiel, nur mal eines zu nennen, ist straight inspiriert von Batman. also eins, nicht eins zu eins, aber ihr wisst, wie ich das meine. Es gab davor nicht wirklich Prügler, oder nennen wir sie Prügler, weil Batman prügelt sich mehr durch die Gegend, die so einen flotten Combat zwischen mehreren Gegnern angeboten hat. Das hat früher nicht so gut funktioniert. Und dann kam Rocksteady um die Ecke und hat eben ein genredefinierendes Spiel abgelegt. Und dass die jetzt von ihrer Erfolgsformel etwas abweichen, um ja, ein Service-Game, wie soll es anders sein, auf den Markt zu bringen, das, wie du richtig sagst, sehr ähnlich ist wie Marvel, sehr ähnlich ist wie Destiny. Also die wollen da schon, dass man gemeinsam mit den Freunden Arkham, und das ist ein großer Unterschied, es ist eine große zusammenhängende Welt, dass man die gemeinsam sozusagen ja, bereist, erkundet und sich dann halt durchschlägt.
Ja.
Wie viel Spaß es im Endeffekt machen wird? Ich meine, wir haben jetzt in dem Gameplay vor ein paar Monaten schon die ersten Auszüge gesehen. Da sah es ehrlich gesagt ganz lustig aus. Ich freue mich auch tierisch auf das Spiel. Aber dass sie jetzt so eindeutig auch darauf hinweisen, als ob sie wüssten, dass... also vielleicht wissen die auch schon, dass es zu Enttäuschungen kommen wird und wollen einfach nur die Erwartung folgerichtig dämmen. Ich persönlich finde, das muss nicht sein, wenn man ganz klar sagt, das ist ein anderes Spiel. Wir sind so ja, ehrlich und sagen auch...
Ja, aber du weißt, wie die Leute sind.
Also natürlich.
Natürlich. Heißt Gotham Knights, das letzte Spiel hieß Arkham Knight. Also es sind halt schon diese Parallelen da und ich glaube, sie wollen ganz klar sagen, hey, das ist jetzt was Neues. Und schauen wir mal, hey, das Combat System, ich glaube nicht, dass es jetzt eine Revolution wird. Ich glaube einfach, sie werden es hier und da ein bisschen tweaken in Richtung, dass es auch im Koop funktioniert und Spaß macht. Mhm. Aber schauen wir mal. Ich bin verhalten optimistisch, aber ich hab ehrlich gesagt, also ich freue mich auf Suicide Squad, auf das Spiel viel mehr. Ich sag's, wie es ist. Ja. Chris, eine andere Nachricht von Cyberpunk. Und es ist mal wieder leider keine gute Nachricht, die dieses Spiel so dringend braucht.
Ja.
Tatsächlich hat sich jetzt der polnische Konsumentenschutz sozusagen eingemischt und untersucht gerade den Launch zu diesem Spiel.
Ja, richtig. Es scheint keine Woche zu vergehen, wo nichts passiert mit Cyberpunk oder wo wir mal nicht drüber reden müssen. Aber diese Woche ist es ziemlich bitter, weil sich, wie du sagst, der Konsumentenschutz in Polen eingeschalten hat. Das ist eine staatlich fungierende Organisation und die hat jetzt bestimmt, dass wenn die Entwickler oder CD Projekt Red ihr Versprechen nicht hält und diese Bugs nicht fixt, dann müssen sie 10% ihres gesamten Einkommens abgeben als Strafe dafür. Und das und diese Fixes beinhaltet auch die PS4-Version. Und wie wir alle schon eigentlich wissen oder wie wir bestätigt haben oder wie der David und ich schon, wie wir schon gesagt haben in den vorangegangenen Episoden, diese Version kannst du nicht fixen. Ich kann mir nicht beim besten Willen vorstellen, dass das geht.
Ja.
Von dem her ist das fast... Ja, ich möchte nicht so... Ich nenne es mal ein Todesurteil, auch wenn ich weiß, dass die das überleben werden, aber die haben jetzt die Hälfte ihres Aktienkurses verloren, also den Aktienwert, und 10% vom Einkommen schneidet auch ordentlich rein. Also es sind keine schönen Tage für CD Projekt Red. Ich bin gespannt, ob die das Ruder noch umreißen können.
Ganz ehrlich, weil du gerade gesagt hast, du bist dir sicher, dass sie das überleben werden. Bin ich gar nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein.
Ich auch.
Weil
irgendwie ich mein,
schon. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt erst der Anfang. Und wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert, weil auch Sony und Microsoft und andere Plattformen und Läden werden vielleicht den Rechtsweg suchen. Weil ich meine, es geht auch um die ganzen Rückerstattungen. Wer bezahlt das?
Das
die du jetzt
gut, dass
im,
du das ansprichst,
im PlayStation Network irgendwie zurückgeben kannst und auch bei Microsoft. Ich meine, das kostet einen Haufen Kohle.
Ja.
Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil wer weiß, wie viele Rechtsstreits da noch kommen und was das für einen Rattenschwanz irgendwie nach sich zieht. Also wie ich die Meldung gehört habe, habe ich mir gedacht, holy fucking shit, kann es sein, dass Cyberpunk CD Projekt Red zerstört?
Das wäre krass.
Kann es sein, dass wir deswegen kein Witcher mehr bekommen? Weil ich meine, wow, holy shit.
Du musst ja auch denken, was auch immer passiert jetzt mit Cyberpunk, über die nächsten Jahre, weil das wird die nächsten Jahre so weitergehen. Die werden das supporten und versuchen zu retten. Aber alles hat direkten Einfluss auf die Entwicklung von Witcher. Also nicht nur die Zeit, sondern auch, wie viele Leute können wir da dafür abstellen, wie hoch ist das Budget, ne? Ich meine, wenn sie Milliarden verlieren, die haben Milliarden verloren. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld bleibt dann noch über für den, für, weiß ich nicht, sie laufen ja GOG, sie haben Merchandise, es kommt eine Cyberpunk-Serie, über die reden wir später. Es gibt so viel, die zu zahlen haben, und es bleibt abzusehen, wie die das in den nächsten Jahren handeln.
Ja, ist interessant. Schauen wir mal. Ich meine, ich wünsche trotzdem den Entwicklern alles Gute. Also ich finde, die Leute, die ja halt diese Entscheidungen getroffen haben, das Spiel so rauszubringen, die sollen den Kopf hinhalten.
Ja.
Aber mir würde es halt wahnsinnig leid tun, um diese eigentlich sehr talentierten Entwickler. Aber gut. Chris, The Witcher 4, keine Ahnung, wann das kommt und wie es kommt, aber wir wissen jetzt zumindest von ein paar anderen Spielen, wann sie kommen, denn es wurden ein paar Release-Daten bekannt gegeben, / geleakt.
Ja, richtig. Seit gestern läuft in Las Vegas die Consumer Electronics Show, wie jedes Jahr im Jänner, und da gab der CEO von PlayStation, der Jim Ryan, eine kurze Keynote und bestätigte dabei, dass die PS5 erstmal der erfolgreichste Konsolenlaunch in der Geschichte für Sony ist, was krass ist, weil die PS4 so stark war. Und er hat im Zuge dessen auch noch ein paar Release-Dates genannt, beziehungsweise die wurden eingeblendet nach der Keynote. Ich rate die kurz ab. Returnal erscheint am 19.03. von Housemarque, Sony Exclusive. Pragmata, das ist das neue Spiel von Dead Space-Macher, wurde verschoben, halte ich fest, auf 2023.
Alles klar. Okay.
Kena, Bridge of Spirits, ist fixiert für März 2021. Freue ich mich tierisch drauf. Fuck, das wird geil.
Cool.
Stray, dieses Katzenspiel, das auch ganz weit oben auf meiner Liste ist, und Ghostwire Tokyo wurden verschoben auf Oktober 2021. Und dann, David, von unserem gemeinsamen Freund, Gary Witter. der schreibt ein Spiel für Square Enix namens Project Athia. Davon hat man nur einen ganz kurzen Teaser bis jetzt gesehen, aber erscheinen soll das Ganze schon in einem Jahr, im Jänner 2022. Und abschließend ist heute Morgen noch der Release oder das Release-Datum für die Mass Effect Legendary Edition geleakt, seemingly geleakt, mit dem 12. März. Hinzufügen möchte ich noch, dass das Ganze im Moment 80 Euro kostet, womit wir wieder beim Thema von der letzten Episode wären, weil das wäre mir, glaube ich, zu viel.
Es kommt jetzt wirklich darauf an, was sie mit diesem Remake von Mass Effect machen. Also wie gesagt, befürchte, es wird ein sehr faules Remake werden mit 4K und 60 FPS, aber ich glaube nicht viel mehr.
Ja.
Und dann zahle ich sicher keine 80 Euro dafür. Ich habe auch gerade, also würden sie jetzt ein Bluepoint Remake machen, dann würde ich pro Spiel wahrscheinlich 80 Euro nochmal zahlen und ich würde das begeistert nochmal zocken. So würde ich nicht mal für alle drei 50 Euro zahlen, ich sag's wie es ist, weil, vor allem Mass Effect 1 sieht mittlerweile wahrscheinlich furchtbar aus. Ja, ganz spannend. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wo ist Ratchet & Clank? Also das sollte ja eigentlich auch noch im Launch-Window rauskommen.
Sehr schön, dass du das ansprichst, weil zwei Spiele nicht auf dieser Liste waren. Ratchet & Clank, ich meine, es war schon eingeblendet, aber es hat kein fixes Release-Datum. Da steht nur 2021 und komplett von der Liste fehlt God of War.
Ja, das schreckt mich nicht.
Überraschend.
God of War, das schreckt mich nicht so. Also Entschuldigung. Bei Ratchet & Clank haben sie eigentlich gesagt, es kommt im Launch-Window raus. Das heißt, ich habe mal gedacht, das kommt jetzt auch Februar, März raus. Andererseits, die Somnia Games war jetzt so brav mit uns die letzten paar Jahre. Die sollen sich ruhig die Zeit nehmen, das passt schon. Aber das ist wahrscheinlich für mich gerade das most hyped Spiel tatsächlich.
Ja, für mich auch. Ja, Meet Horizon.
Ich mein, okay. Apropos Spiele, lieber Chris, Lucasfilm Games. Ich finde das sehr spannend. Sperriger Name, Lucasfilm Games, aber okay, wurde jetzt angekündigt und zwar hat Lucasfilm Games hat eben einen kleinen Videozusammenschnitt auf YouTube veröffentlicht über die vergangenen Star Wars Projekte. Da war natürlich Battlefront dabei, da war Jedi Fallen Order dabei, da war auch dieses depperte Handyspiel dabei, da waren... Alles, was sie halt so gemacht haben in den letzten Jahren. Und sie haben einen neuen Schirm für diese Star Wars-Spiele sozusagen gegründet, nämlich Lucasfilm Games. Das ist nur eine kleine Meldung. Das ist nur so, alle Spiele, die in Zukunft kommen von Star Wars, werden beginnen mit dem Logo Lucasfilm Games. Das soll jetzt alles ein bisschen einheitlicher sein.
Ich dachte, EA hat die Star Wars-Lizenz.
EA hat auch die Star Wars-Lizenz und zwar noch bis 2023, soweit ich weiß. Das heißt, der Vertrag läuft aus und die große Frage ist natürlich, wird dieser Vertrag erneuert? Weil Electronic Arts war, um es vorsichtig auszudrücken, ein bisschen schlampig und hat sehr viele Spiele canceln müssen, hat einen ziemlich großen Shitstorm abbekommen, hat ein paar semi-erfolgreiche Spiele gelauncht, wobei man halt fairerweise sagen muss, sie haben auch viel richtig gemacht mit Jedi Fallen Order. Sie haben mit Squadrons haben sie ein sehr solides Spiel gemacht, was eine jetzt nicht viele Spiele anspricht, aber so ein Pilotenspiel haben sich viele gewünscht und sie haben es gemacht. Sie haben zumindest auch Battlefront 2 wieder fixen können. Und dieses Handyspiel Galaxy Heroes, oder wie das heißt, ist elendst erfolgreich. Unfassbar erfolgreich.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Und ich glaube, am Ende wird einfach Electronic Arts abrechnen und Disney abrechnen und sagen, okay, ich glaube, finanziell hat sich es trotzdem ausgezahlt.
Ja, ganz bestimmt.
Deswegen könnte ich mir vorstellen, auch im Sinne der Einheit, also dass es halt alles einheitlich läuft, dass sie wahrscheinlich diese Lizenz nochmal bekommen werden für 10 Jahre. Ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn du die Star Wars-Lizenz offen machst, dass jeder was dazu machen kann. Ich glaube, es ist schwierig, da auf die Qualität zu achten oder noch schwieriger auf die Qualität zu achten, wenn viele Publisher und Entwickler beteiligt sind. Und vor allem, dass das alles noch storytechnisch ins Kanon dann passt, weißt du? Ich glaube, es ist besser, wenn das unter einer Firma ist. Also ich glaube, spieletechnisch würde es mich freuen, wenn auch Ubisoft ein Star Wars-Spiel machen könnte. Oder stell dir vor, wenn Naughty Dog ein Star Wars-Spiel macht. Das ist jetzt sehr unrealistisch, aber schauen wir mal.
Man kann träumen. Ich glaube nicht, dass sie die Lizenz verlieren werden. Ich glaube, da ist zu viel in Entwicklung. Also ich bin fest der Überzeugung, dass, Jedi Outcast? Nee.
Wie heißt das? Fallen Order?
Fallen Order, dankeschön. Da bin ich mir sicher, dass das Sequel in Entwicklung ist, weil sich das so phänomenal verkauft hat und auch gut bei den Kritikern und Fans ankam.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass Star Wars Battlefront 3 in Entwicklung ist.
Ja.
Und vielleicht noch die ein oder andere VR-Applikation. Wie du gesagt hast, Squadrons, ist mir noch Vader Immortal eingefallen, das auch ein VR-Game ist. Ich glaube nur für Oculus im Moment. Aber
gibt es auch für die VR PS? Gibt das mittlerweile auch schon.
Ja. Okay. Also ja, ich glaube, das sind noch mehrere Projekte in Entwicklung, von denen wir noch gar nichts wissen. Und ziemlich
schon,
sicher, ja. Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass EA nicht mehr so federführend mit der Star Wars-Lizenz umgehen kann, ja, wird es wahrscheinlich trotzdem so weitergehen.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort fürs Topic of the Show, lieber
ja,
Chris.
Absolut.
Weil Star Wars ist eigentlich ein Film oder Filme, die sehr viele Spiele herausgebracht haben.
Ja.
Und das Thema beschäftigt uns gerade ein bisschen, also uns beide zumindest, nämlich Serie und Filme, die zu Spiele werden und Spiele, die zu Serien und zu Filmen werden. Das war schon immer irgendwie ein Thema, meistens sehr semi-erfolgreich.
Seit Anbeginn der Zeit.
Wir erinnern uns an ziemlich schlechte Filme wie Tomb Raider. Und das war noch einer der besseren Filme, um ehrlich zu sein.
Oh mein Gott.
Aber ja, es ist immer so ein Thema. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist ein erfolgreiches Spiel, das muss ein erfolgreicher Film werden oder umgekehrt. Und gerade diese Filmlizenzspiele, die sie am Anfang Marvel rausgebracht hat, weil es gab ja mal ein Iron Man-Spiel und es gab ja mal ein Thor-Spiel und ein Captain America-Spiel parallel zu den Filmen. Das hat man Gott sei Dank irgendwann mal aufgegeben, weil das nur Lizenzschrott war. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen besser, was das angeht.
Finde ich absolut. Wenn ich auf eine einzige Sache zeigen darf, dann ist das die Witcher-Serie, die aus meiner Sicht eine phänomenale Umsetzung ist. Natürlich geht es besser, natürlich kann man sich immer viel wünschen, aber was den Cast angeht, die Realisierung der Welt, die Story, es läuft auf Netflix, es ist wahnsinnig populär. Also meiner Meinung nach hat das fast irgendwie so Game of Thrones abgelöst, was Fantasy-Hype in Serien angeht. Und das Schöne ist, dass viele Leute, die nichts mit Gaming am Hut haben, die Geschichte rund um Geralt und alle Handlungsstränge und Charaktere für sich entdecken können. Das ist das, was mir so gefällt, was anderen Leuten die Storys zugänglich macht, die wir in Spielen genießen können.
Hm.
Wenn das irgendwie Sinn ergeben hat.
Es ist, also Witcher ist, man kann jetzt natürlich ganz streng sein und die Witcher-Serie orientiert sich eigentlich viel mehr am Buch als an den Spielen. Aber es stimmt natürlich, wäre The Witcher 3 nicht so erfolgreich gewesen, hätte es diese Serie nie gegeben. Ja. In Wahrheit hat The Witcher 3 die ganze Serie eigentlich auf die Landkarte gebracht.
Also um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, aus meiner Sicht wird es definitiv besser. Es gab unfassbar dumme, peinliche, schlechte, groteske Spieleverfilmungen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, die sind ein Ding der Vergangenheit. Ich denke, dass den Verantwortlichen in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr bewusster wurde oder wird, wie viel diese Marken wert sind, wie hoch der Erkennungswert ist,
ja,
und wie unglaublich viele Fans es mittlerweile, muss man auch sagen, weil viele Jahre vergangen sind, diese Marken, also wie viele Fans diese Marken haben, wie viel Wert das ist und wie viele Zuschauer man haben könnte, wenn man es richtig macht.
Also es kommt halt wirklich darauf an, wer es macht, weil es ist vor kurzem auch der Monster Hunter Film rausgekommen und der war laut Kritikern eine absolute Beleidigung und Katastrophe. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, wer das jetzt macht. Ich bin aber ein gutes Beispiel, oder hoffentlich ein gutes Beispiel, wird der Uncharted-Film werden mit Tom Holland. Ich meine, prinzipiell, ich bin nicht der Meinung, dass Uncharted einen Film oder sowas braucht, weil es ist schon so cineastisch inszeniert, das Videospiel. Was brauche ich da jetzt einen Film dazu? Mhm. Ich glaube, es werden sich auch viele schwer tun mit, das ist jetzt nicht der Nathan Drake, den ich kenne, und das ist jetzt nicht der Sully, den ich kenne. Aber ich denke, Tom Holland ist super gecastet. Ich finde, Mark Wahlberg als Sully kann ich mir mittlerweile auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, wir müssen uns auch immer ein bisschen trennen von, das wird jetzt nicht ganz genau das werden.
Mhm, ja, also die Erwartungshaltung in Grenzen halten, und ich würde auch fast jeden raten, der ein Spiel adaptiert, es nicht 1:1 umzusetzen.
Nein.
Weil aus meiner Sicht
kannst du gar nicht.
Niemals das Original erreichen.
Wie willst du auch ein 20-Stunden-Spiel in einen 2-Stunden-Film quetschen? Also
genau.
Das ist ja unmöglich.
Genau.
Ich denke, genau, so viel Eigenständigkeit wie möglich ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und hey, ich habe immer gesagt, Uncharted, oder nicht nur ich habe das gesagt, viele haben das gesagt, Uncharted ist wie ein Indiana-Jones-Film zum selber spielen.
Genau, ja.
Und jetzt ist halt Uncharted ein Indiana-Jones-Film. Also ja. Ich meine, es so Schatzjäger-Filme, genauso wie irgendwie das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage, sowas kommt ja gut an, das ist ja cool. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass man das halt einfach umsetzt. Ich bin auch sehr gespannt auf die HBO-Show The Last of Us.
Sehr gut, dass du das auch ansprichst, weil es gibt ja einen fundamentalen Unterschied im Storytelling, ob es ein Film ist oder eine Serie. Beim Film,
ja,
du hast es super perfekt auf den Punkt gebracht, du kannst niemals eine 20-Stunden-Kampagne in einen 2-Stunden-Film packen. Das geht nicht. Du kannst nicht diese Range an Höhepunkten, an emotionalen Tiefpunkten erreichen, um so eine gewaltige Story zu erzählen in so einem kurzen Zeitraum. Es geht nicht. Deswegen, ich erwarte vom Uncharted-Film, dass es, wie du sagst, so gute Unterhaltung im Indiana-Jones-Style wird, aber darüber hinaus erwarte ich mir da jetzt nicht viel und hoffe, dass ich dann positiv überrascht werde. Ganz anders als bei der Serie zu The Last of Us, wo sie schon angekündigt haben, dass es genau die Geschichte erzählen wird. Und da habe ich dann aber auch kein Problem damit, weil ich jetzt schon weiß, also das schreiben natürlich Neil Druckmann und ein sehr talentierter anderer Schreiber, der Chernobyl geschrieben hat.
Oh.
Und bei die Serie kennst du?
Chernobyl ist unfassbar.
Also genau der richtige Mann, wenn du mich fragst, der ich meine, was Setting angeht oder die Themen, die so eine Show braucht, ist glaube ich, der echt der richtige Mann. Und ich glaube, der weiß auch, wie er diese Show adaptieren muss, damit sie funktioniert. Er hat auch Neil Druckmann dabei, also vielleicht hilft ihm das dabei. Aber ich bin trotzdem nicht hundertprozentig überzeugt, noch immer etwas skeptisch natürlich, es läuft bei HBO. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Natürlich freue ich mich auf eine The Last of Us-Serien. Hey, vielleicht wird das Ding, das ich am meisten abfeiere in den nächsten Jahren, serientechnisch. Aber es kommt so unfassbar viel in den nächsten Jahren, dass, ich weiß nicht, ob das der nächste große heiße Scheiß ist. Ganz einfach.
HBO macht halt wirklich sehr qualitativ hochwertige Sachen größtenteils, deswegen gibt mir das auch gerade ziemlich Hoffnung. Ich bin schon sehr gespannt aufs Casting. Wer soll jetzt quasi Ellie und Joel spielen? Mhm. Ich fände es ja so geil, wenn Hugh Jackman Joel spielen würde. Ich finde, das wäre so gutes Casting. Okay. Jeder, der den Film gesehen hat, Prisoners zum Beispiel, da hat er auch schon so einen Bart. Mhm. Das wird einfach wirklich, wirklich gut passen. Aber ja,
Gott, hoffentlich nehmen die nicht irgend so einen wie George Clooney oder so. Auf keinen Fall. Irgendein Berühmter, der mittlerweile alt ist und einen Bart hat.
Auf keinen Fall, ich glaub nicht. Es ist spannend, vor allem es wird die Geschichte irgendwie erzählen vom Spiel, aber ich glaube, sie werden auch viele eigenständige Akzente setzen müssen. Mhm. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Aber auch bei The Last of Us denke ich mir, okay, das ist so cineastisch inszeniert, brauche ich wirklich einen Film dazu? Aber es spricht schon auch Bände, dass gerade die zwei Naughty Dog-Spiele jetzt zu Filmen gemacht werden, weil das
Film und
ist
Serie. Film und Serie.
Film und Serie, weil das spricht halt einfach für die Writer, die dort arbeiten. Stimmt. Und für die Stories, die erzählen. Und ich glaube, das Ziel ist natürlich, man sieht ja, wie sehr zum Beispiel The Witcher 3 oder die Marke The Witcher von der Serie profitiert hat. Weil allein die Downloadzahlen von The Witcher 3 sind, wie die Serie gekommen sind, in die Höhe geschossen. Es war auf einmal wieder bei Steam in den Top 10 drinnen. Mm. Und ich glaube, das versuchen eben die Entwickler zu erreichen im Sinne von, okay, wir wollen einerseits, dass die Serie erfolgreich ist, weil das Spiel erfolgreich ist. Wir wollen aber auch, dass das nächste Spiel erfolgreich ist, weil die Serie erfolgreich ist. Und dass man sich so gegenseitig den Ball zuspielt. Weil wenn jetzt der Uncharted-Film extrem erfolgreich wird und es Uncharted 2 und 3 einen Film geben wird, hey, das kann der Uncharted-Serie nur helfen. Und dann wird es wahrscheinlich bald einmal auch einen nächsten Uncharted-Teil geben. Genauso wie bei The Last of Us. Mhm. Wenn jetzt die Serie total abhebt, kannst du dir vorstellen, wie erfolgreich dann The Last of Us Part 3, sollte es irgendwann mal kommen, sein wird? Also das katapultiert das Ganze gleich in eine völlig andere Sphären einfach.
Ja, genau. Also nennen wir es Cross-Promotion. Es ist einfach dieses Bedienen mehrerer Audiences. Es gibt einfach Leute, die spielen nicht. Es gibt Leute, die schauen weniger. Man versucht einfach, möglichst viele zu erreichen. Und im Endeffekt, egal wo man dann die Zuschauer erreicht, es kann nur der Marke zugutekommen. Also,
wenn man es richtig macht. Man kann natürlich auch die Marke beschädigen, wie beim Monster Hunter, was dann Gott sei Dank hoffentlich auf das Spiel nicht besonders viel Einfluss hat. Aber man muss das schon ernst nehmen. Und ich glaube, Sony weiß, wie wichtig die Marken Uncharted und The Last of Us für die Spieler sind. Und ich denke, deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie das richtig machen. Mir macht das viel Hoffnung, dass zum Beispiel Tom Holland viele Gespräche mit Neil Druckmann geführt hat oder auch mit Nolan North. Das sind alles so kleine positive Zeichen, die ich mir denke, okay, ich glaube, ihr macht das richtig.
Genau.
Noch so ein Thema ist zum Beispiel für mich Marvel. Kann man da natürlich auch streng sein. Naja, es ist ja eigentlich kein Filmuniversum, es ist ein Comic-Universum. Aber Fakt ist, ohne das Filmuniversum hat es bekannt gemacht. Also liebe Comic-Freunde da draußen, natürlich.
Es ist das erfolgreichste Filmuniversum aller Zeiten. Punkt.
Wahrscheinlich, ja.
Finanziell stellt das alles in den Schatten.
Ja,
also alles.
Und deswegen ist es natürlich klar, dass jetzt auch Marvel sagt, okay, wir sollten auch an der Videospielfront mehr tun. Ich finde, mit Spider-Man haben sie einen sehr guten Anfang gemacht. Mhm. Avengers strauchelt gerade, aber ich glaube trotzdem, dass auch das am Ende ein Happy End bekommen wird, diese ganze Geschichte. Die Frage, die ich habe, Chris, wenn du dir einen Marvel-Charakter aussuchen könntest, der ein Spiel bekommt à la Spider-Man, à la Insomniac Spider-Man, von der Qualität her, vom, du weißt schon, was ich meine. Welcher wäre das? Was würdest du dir wünschen?
Darf ich einen Bösewicht nehmen?
Du darfst alles nehmen.
Ich würde mir eine Geschichte um Dr. Doom wünschen, wie er zu Dr. Doom wird. Also von einem wirklichen, ja, eher sympathischen, eher unsicheren Charakter zu eben Motherfucker überhaupt. Mehr in Richtung Anti-Held. Ich möchte nicht einen straight-up Superhero. Wir haben so viele Origin-Stories von Superhelden gesehen. Ich möchte mal eine Anti-Helden-Origin-Story sehen. Gebt mir also ein bisschen Abwechslung. Es muss nicht unbedingt Dr. Doom sein. Es kann auch, weiß ich nicht, das Gefüge um die Sinister Six sein. Ich möchte einfach vielleicht nicht unbedingt die Heldenperspektive jedes Mal zu Gesicht bekommen. Man kann auch, und das hat die Vergangenheit bewiesen, Bösewichten eine gute Geschichte geben. Und ja, mehr verstehen, wieso die Charaktere so geworden sind. Das würde ich mir wünschen. Aber was ist denn dein Wunsch?
Es ist schwierig, weil irgendwo fände ich ein Torspiel geil. Andererseits, wer braucht Tor, wenn es God of War gibt?
ja.
Iron Man irgendwie in so einer Open World à la Spider-Man, Iron Man herumzufliegen, stelle ich mir auch cool vor. Muss ich ganz ehrlich sein. Und ich glaube, man könnte das auch relativ einfach unter Anführungszeichen umsetzen. Weißt du, was ich meine? Weil die Bausteine sind ja da. Mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Venom.
Ist auch gut.
Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass Venom spielbar sein wird in Spider-Man 2.
Siehst du, das wäre auch eine Anti-Helden-Story, aus meiner Sicht.
Und
das
wäre gut. Ja, ich glaube, wir werden das erleben. Das wäre mein Traum für Spider-Man 2, wenn du quasi so ein Dreieck hast aus Spider-Man, Miles und Venom. Wie cool wäre das? Du spielst den Harry, du spielst den Miles und du spielst den Peter. Miles kann man weglassen. Ich finde, der hat sein eigenes Universum verdient. Das kann man ruhig machen. Aber gerade Peter und Harry, die zwei besten Freunde irgendwie so gegeneinander. Das wäre so cool, wenn du auch Venom spielen könntest. Ansonsten, ich glaube, wir werden mehr von den Bösewichten sehen, weil Sony baut ja auch gerade sein Filmuniversum aus mit Morbius und mit Venom 2.
Ja.
Und ich glaube, da ist ganz klar ein Sinister Six Film geplant, weil ja auch Dr. Octopus kommt wieder zurück in Spider-Man 3. Mhm. Und Spider-Man 3 wird überhaupt der krasseste Film aller Zeiten. Mit 1000 Spider-Man und alle Bösewichter. Genau. Und angeblich ist auch William Dafoe als Green Goblin wieder dabei. Und so coole Sachen einfach. Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei, okay, wenn es auf der Leinwand funktioniert, soll es auch in den Spielen funktionieren. Klar. Jetzt sicher nicht 1:1, weil ich glaube, dafür sind sie mittlerweile zu clever. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass Morbius es irgendwie in ein Spider-Man-Spiel schafft. Vielleicht nur als Bösewicht, aber weißt du, den Hype einfach mitnehmen und einfach sich da gegenseitig, wie gesagt, so den Ball ein bisschen zuspielen. Venom fände ich sehr, sehr cool. Aber um ehrlich zu sein, gerade bei Marvel's Avengers sehe ich gerade so viel Potenzial, weil du könntest auch eigentlich, Gott, du könntest aus Black Widow oder aus Hawkeye könntest du fast ein Schleich-Splinter Cell-Spiel draus machen.
Ja.
Weißt du, so ein Agenten-Thriller sozusagen. Wie cool wäre das? Du könntest aus Captain America, könntest du auch, da ist ganz, ganz viel Potenzial da. Und ich bin sehr gespannt, weil, okay, Insomniac hat jetzt Spider-Man, das ist halt Sony, aber wird sich Marvel jetzt ein Studio raussuchen, wie zum Beispiel, ich sag jetzt irgendwas, jetzt fällt mir gerade kein Studio ein.
Sucker Punch.
Ja, vielleicht nicht wieder ein Sony-Studio, weil wenn das dann wieder exklusiv wäre, hätte man, glaube ich, ein Problem. Also ich glaube, das müsste dann wirklich ein Multiplattform-Spiel werden. Aber hey, könntest du dir vorstellen, dass vielleicht auch Microsoft ein exklusives Marvel-Spiel bekommt?
Ja, ich wette, die arbeiten dran. Also nicht, sie arbeiten an einem Spiel, aber sie arbeiten daran, eine Lizenz zu bekommen, um. Ich würde mich nur fragen, wen sie da wählen würden, aber ich habe da auch keine großen Hoffnungen, dass da irgendwie was Großes, Unerwartetes rauskommt. Ich würde aber noch gern zum Abschluss der Sendung, weil wir jetzt schon länger aufnehmen, noch gerne auf die Filme und Serien durchgehen, die derzeit in Entwicklung sind und dieses Jahr erscheinen. Und David, halte ich fest, es sind einige.
Okay.
Und du sagst mir danach dein Highlight.
Ja.
Wie du schon den desaströsen Monster Hunter Film erwähnt hast, von dem Meister Paul W.S. Anderson, der auch für Netflix gerade an einer Resident Evil Serie arbeitet, ebenfalls mit der Mila Jovovich, das ist die Frau, die sowohl in Monster Hunter als auch in Resident Evil die Hauptrolle spielt. Das kommt beides, wie gesagt, dieses Jahr. Sony arbeitet neben Uncharted und The Last of Us an einer Final Fantasy Serie, im Speziellen Final Fantasy 14, und das Universum darin soll durch die Show den Zuschauern näher gebracht werden.
Wird das Live-Action oder wird das so ein Anime?
Das wird, glaube ich, Live-Action.
Wow, interessant.
Es gibt eine Halo-Show, die in Entwicklung ist.
Seit 1000 Jahren circa.
Schon länger, diesmal bei Showtime, ein amerikanischer, ich glaube, Primetime-Sender ist das. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr lange in Entwicklung, oder ja, es wird schon sehr lange darüber berichtet. Das gab auch damals bei Quantum Break, ne? Auch so ein Microsoft-Projekt, gab es zu dem Spiel eine Show, die hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Bin ich gespannt, was sie bei Halo machen. es gibt nächstes Jahr oder dieses Jahr einen Call of Duty-Film oder eine Call of Duty-Serie vom Sicario-Regisseur Stefano Solima. Sicario war unglaublich guter Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber für alle Leute, die so auf Call of Duty und Black Ops-Kämpfe stehen, schaut sich Sicario an. Devil May Cry, Netflix-Serie, kommt. Sleeping Dogs, Film mit Donnie Yen, kommt. Serie zu Rainbow Six, kommt. The Division, Film, kommt. Es ist so arg. Und dann abschließend wird es einen Super Mario Brothers Film oder Serie geben. Das ist in Entwicklung bei den Leuten von DreamWorks, die ich einfach unverbesserlich machen. Das sage ich absichtlich am Schluss, weil es schon mal einen Super Mario Brothers Film gegeben hat. Der ist verschollen in den Archiven der 90er, aber ich rate jedem, mal auf YouTube zu gehen und Super Mario Brothers 90er Movie oder Bob Hoskins Movie einzugeben und bitte schaut euch nur ein paar Szenen aus dieser abgrundtiefen Monstrosität an. Es ist kein Wunder, dass noch nie oder dass kaum jemand von diesem Film gehört hat, aber es gibt einen offiziellen von Nintendo lizenzierten Super Mario Film aus den 90ern, der alles in den Schatten stellt, was ihr euch vorstellen könnt. So, David, aus dieser Liste der genannten gibt es neben Uncharted und The Last of Us noch irgendwas, was dich kitzelt, auf das du dich freust?
Ich will ganz ehrlich sein, das klingt alles furchtbar.
Gell? Irgendwie alles so generisch, so Rainbow Six und The Division und Call of Duty.
Ich bin auch sehr gespannt, wie viel dann wirklich rauskommt, weil...
Das möchte ich noch erwähnen, das ist alles set in stone, das sind alles fixe Releases für dieses Jahr.
Ja, es war auch schon fix, dass Peter Jackson den Halo-Film damals macht und das Halo-Universum bekommt. Da ist immer sehr viel gleich einmal fix und in den Stein gemeißelt, ist gar nichts, schon gar nicht wegen Corona. Ich finde, das klingt alles ziemlich furchtbar, um ganz ehrlich zu sein. Also nichts davon reizt mich jetzt einmal irgendwie.
Ich liebe deinen Enthusiasmus.
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind jetzt auch alles Spiele, die mich überhaupt nicht flashen.
Ja.
Und das klingt alles sehr trashig. Gerade die Resident Evil Serie wird sicher der größte Scheißtrick.
Ja.
Ich glaube, The Division und Rainbow Six und Call of Duty, das wird wahrscheinlich so ein USA-Gewichse werden. Also, das ist alles irgendwie so...
Oh mein Gott.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas da gut wird. Gerade mit Halo. Ich glaube, seit Halo 3 wird herumgeschissen mit einer Serie und mit irgendwelchen Filmen und sie kriegen es nicht zustande. Weil wisst ihr auch warum? Weil Halo 3 einfach keine spannende Story und Charaktere hat. Es tut mir wirklich leid. Boom. Es ist gameplay-technisch, ist es wirklich ein herausragender Shooter und der hat das Genre so viel weitergebracht. Aber Master Chief ist schon für ein Videospiel ein schlechter Charakter. Der wird im Film nicht spannender werden, weißt du?
Das habe ich mir bei Mandalorian auch gedacht. Weißt du, Held mit Helm, kannst nie Emotionen ablesen und irgendwie funktioniert die Show doch.
Das ist ein gutes Argument, aber ich glaube, das Herz von Mandalorian ist auch nicht der Mandalorian an sich, sondern Baby Yoda. Und ich glaube, es ist nicht wirklich... Im Endeffekt zeigt der Mandalorian ja sein Gesicht und er wird es immer öfter zeigen. Der Master Chief hat noch nie irgendwie sein Gesicht gezeigt in 10 Spielen. Also ich glaube auch nicht, dass... Also ich weiß es nicht.
Ich verstehe deinen Punkt.
Ich finde den Vergleich zulässig. Ja. Hast du irgendwo recht, aber ich weiß es nicht. Also schreckt mich überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich überlege gerade, wenn ich mir eines aussuchen könnte.
Das wäre nämlich die nächste Frage.
Ein Spiel, was zu einer Serie oder zu einem Film wird. Irgendwo denke ich mir, God of War wäre so cool. Ich denke auch irgendwie, Hugh Jackman wäre auch ein cooler Kratos irgendwie.
Okay.
Ja. Rasiert ihm die Haare weg, lasst ihn den Bart. Ein Viech, laut Wolverine ist er ja. Er hat auch, finde ich, jetzt das perfekte Alter, um den alten Kratos zu spielen. Ah, ist so schwierig.
Bleib bei dem God of War Beispiel, weil ich habe mir auch den Kopf zerbrochen gestern. Könnte das funktionieren? Wenn ja, als Film, als Serie. Ich glaube, so 2,5 Stunden wirklich High-Epic-Rollercoaster im Kino God of War könnte eher funktionieren als eine Serie.
Es kommt darauf an, wie sie es anlegen. Wenn sie es jetzt so anlegen wie das aktuelle God of War, wo es halt um die Vater-Sohn-Beziehung geht, dann auf jeden Fall Serie, wenn das im Vordergrund steht. Wenn sie jetzt so einen Action-Blockbuster-Porno machen wollen, wie die alten God of War-Spiele, dann ja, Film, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, es wär besser beraten. Ich könnte mir da eine wirklich coole Show vorstellen. Es ist so, weil zum Beispiel sehr inspiriert von God of War, von der neuen Geschichte, ist zum Beispiel The Road mit Viggo Mortensen. Weiß nicht, du diese Vater-Sohn-Geschichte
Natürlich.
Kennst.
Die hat Unfassbarer auch The Last of Us Film. Inspiriert.
Und deswegen könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass sie das God of War-mäßig machen. Es ist, glaube ich, schwierig, dass das nicht albern rüberkommt mit den ganzen Monstern und so weiter. Aber so halb Game of Thrones, halb The Road könnte ich mir eine God of War-Serie sehr, sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Mhm. Wäre spannend. Mhm.
Ja, ich mach mal eine Prediction. Ich würde mal sagen, dass wenn Uncharted und The Last of Us raus ist, dass wir ziemlich bald was hören von einer God of War-Show.
Wow.
Würde ich mal behaupten. Mein absoluter Traumwunsch für eine Show, wenn ich das auch noch sagen darf, wäre ein Detective-Thriller-Set oder der spielt in Rapture, in Bioshock. In den 50ern, also low-key, keine Smartphones bitte oder was weiß ich, keine modernen Technologien, sondern wirklich unter Wasser wird diese Utopie zur Dystopie, vielleicht ist auch es schon spannend, eine Dystopie, aber es ist extrem viel Potenzial für Worldbuilding, es ist mal was anderes, muss man auch sagen. Ich glaube, die Welt hat einfach sehr viel Potenzial für ja, einfach eine abgefahrene Show. Ich würde mir echt wünschen, dass sowas mal kommt. Und ja, schauen wir mal.
Ja, auch ein tolles und viel zu wenig genutzter Schauplatz, Rapture.
Ja, ja. Ja.
Oder auch Columbia, also auch eine sehr, sehr coole und spannende Welt. Also, ja,
das sind die zweite Staffel.
Bin schon sehr gespannt, was auch vor allem Bioshock-technisch Spiele mehr. Also es wird jetzt wirklich mal Zeit für ein Bioshock-Spiel, ja, wollte ich gesagt haben. Chris, dann lass mal es gut sein, würde ich sagen.
Ja.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Vorschläge natürlich, sehr gerne wieder via Instagram an david.aka.chindy oder an den Chris unter @hexabear. Und ansonsten hören wir sich einfach nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort.
Danke, ciao.